بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نفتتح هذا اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله، والتي بعنوان عقيدة المسلمين هداية وأمان في شرح عقيدة سفيان الثوري رحمه الله. وهذا اليوم كما يعلم الجميع يوم ختام هذه الدورة المباركة كما هو مقرر، ووالله يعني أحببنا لو تستمر هذه الدورة لأكثر من هذه الأيام المعدودات. أسأل الله تعالى لشيخنا التوفيق والسداد والرشد والرشاد، كما أسأله جل وعلا أن يجعل جهوده في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فباسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام أجدد الترحاب دائما بشيخنا الفاضل، كما أجدد الترحاب بكم أنتم أيها الإخوة الأفاضل الكرام، سائلا للمولى عز وجل أن يثيبكم ويتقبل منكم ويجعل سعيكم مشكورا ويجزيكم خير الجزاء. أيها الإخوة، برنامج هذا اليوم سينطلق كما تعلمون بعد هذه الصلاة، صلاة الظهر مباشرة، حيث يستأنف شيخنا حفظه الله شرح عقيدة سفيان، وبعد ذلك ستكون استراحة على حسب ما يراه شيخنا إن شاء الله عز وجل. وبعد صلاة العصر عودة مرة ثانية إلى شرح عقيدة سفيان، وبعدها ستتاح الفرصة للإجابة عن بعض أسئلة الإخوة الأفاضل، وهي كثيرة وكثيرة جدا إلى حدود أذان صلاة المغرب. وبعد أداء هذه الصلاة، صلاة المغرب، سيلقي شيخنا حفظه الله محاضرة بعنوان أصول التعامل. وفق الله شيخنا الفاضل وأمده بالقوة والصحة والعافية وأجل له الأجر والمثوبة وتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأذكر دائما نفسي وإخواني بالمحافظة على النظام والهدوء وعدم التشويش، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أرحب بالإخوة والأخوات في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعله من المجالس التي تسرنا إذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم من المعلوم أيها الإخوة أن العقيدة هي أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم بالعناية بالعقيدة على وجه التفصيل، ولذا ينبغي على طلاب العلم الذين وفقهم الله عز وجل إلى هذه النعمة العظمى التي هي منهج أهل السنة والجماعة أن يعتنوا بالعقيدة، وأن يتعلموا العقيدة على وجه التفصيل كما بينها ربنا في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وسطرها سلف الأمة أقوالا جيادا وكلمات عظمى في كتب المعتقد. ومن هنا اجتمعنا على شرح كتاب عقيدة سفيان الثوري، وهذا الكتاب يتميز بميزة عظيمة، وهي أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله عز وجل قد جعل في هذه العقيدة التي أوصى بها تلميذه شعيبا الأصول الكبار التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة، وهذا قائم على أصل أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل البدع والأهواء، فلا يتميعون ولا يتلونون، وإنما هم بعقيدتهم متمسكون وفي منهجهم متميزون. وهذا راجع إلى الأصل العظيم الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأهل السنة والجماعة يقولون: من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا. نعم، يجمعنا مع أهل البدع الدائرة الواسعة، وهي دائرة الإسلام، لكن أهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل البدع. ولذا كانت العناية بعقيدة سفيان ذات أهمية كبرى لنعرف الأصول الكبرى التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. Sheikh Sulaiman al-Ruhayli, möge Allah Ta'ala ihn bewahren, begann die erste Sitzung des heutigen Tages mit Khutbat al-Haja, in der Allah subhanahu wa ta'ala lobte und ihnen Lob und Heil für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bat, bis zum Ende der Khutbat al-Haja, die bekannt ist. Dann sagte der Sheikh: Ihr Vorzüglichen, ich grüße die Brüder und Schwestern, die sich in dieser Sitzung eingefunden haben. Und ich bitte Allah darum, diese Sitzungen gesegnet sein zu lassen und zu den Dingen gehören zu lassen, die uns erfreuen, wenn wir unseren Herrn treffen. Der Sheikh sagt, es ist bekannt, dass die Aqida, dass die Glaubenslehre bei den Leuten des Sunna Aslul Usul ist. Das Fundament der Fundamente. Das allerwichtigste Fundament. Und die Leute des Sunna kennzeichnet, dass sie der Aqida besondere Bedeutung beimessen und sich sehr damit beschäftigen. Er sagt, denn es gehört zum Manhaj, zu der Methodik, zu der Vorgehensweise, zu dem Weg der Ahlus Sunna wal Jama'a, der Leute der Sunna und der Gemeinschaft, dass sie diese Aqida lernen, so wie sie im Buche Allahs erwähnt ist und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in den Büchern des Salaf verzeichneten gewaltigen Worten zur Aqida, in den Büchern der Aqida. Er sagt, und daher beschäftigen wir uns mit dieser Aqida von Sufyan al-Thawri. Die, sagt der Sheikh, eine Besonderheit hat, und zwar, dass sie die Usul al-Kibar, die großen Fundamente, erwähnt hat, in denen sich die Leute des Sunna von den Leuten der Bid'ah unterscheiden. Und das, sagt der Sheikh, basiert auf einem Fundament, und zwar, dass die Leute des Sunna sich von den Leuten der Bid'ah unterscheiden und sich von ihnen absondern. Dass sie nicht ihre Meinungen und Positionen immer wieder wechseln, um mit den Leuten der Bid'ah übereinzustimmen, sondern dass sie an der Sunna festhalten und sich dadurch von den Leuten der Bid'ah unterscheiden. Er sagt, und das basiert auf einem Fundament, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Man raghiba an sunnati fa laysa minni. Wer sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. Und daher haben die Gelehrten gesagt, dass wer sich von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam abwendet und von dieser Aqida, dass er nicht zu ihm gehört. Der Sheikh sagte, ja, wir haben mit den Leuten der Bid'ah gemeinsam, dass wir alle im Feld des Islam sind, dass wir alle Muslime sind, aber wir unterscheiden uns von ihnen, wie gesagt, und daher muss man der Beschäftigung mit der Aqida besondere Bedeutung beimessen. Naam, Sheikh.
وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن القرآن كلام الله، وأن ربنا سبحانه وتعالى متكلم، كان متكلما في الأزل ويتكلم متى شاء، فلما خلق الله القلم وشاء أن يكلمه كلمه وقال له اكتب، ولما شاء أن يتكلم بالزبور تكلم به، ولما شاء أن يتكلم بالتوراة تكلم بها، ولما شاء أن يتكلم بالإنجيل تكلم به، ولما شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم به. وهذا معنى قول علمائنا إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. فمعنى قديم النوع أنه قديم بأصله في الأزل، ومعنى حادث الآحاد أن الله يتكلم متى شاء، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله لا نفاد له، أن كلام الله لا نفاد له، وأن كلام الله ابتدأ من الله فتكلم به الله عز وجل وإليه يعود، فينسب الكلام إلى الله، فنقول بقلوب ملؤها التصديق القرآن تكلم به الله وهو كلام الله وإليه يعود وصفا، وإليه يعود حسا في آخر الزمان حيث يرفع القرآن من الصدور والسطور.
Er sagt, und wir hatten erwähnt, Brüder, dass der Koran Allahs Wort ist und dass unser Herr spricht und dass er immer schon gesprochen hat, ohne Beginn, dass er spricht, wann er will. Als er den Stift erschuf, Al-Qalam erschuf, wollte er zu ihm sprechen und so sagte er zu ihm, schreib. Und als er mit Zabur sprechen wollte, mit dem Psalmen, tat er es. Und als er mit der Taurat, mit der Tora sprechen wollte, tat er es. Und als er mit Al-Injil, dem Evangelium, sprechen wollte, tat er es. Und ebenso mit dem Koran. Und das, sagt der Sheikh, ist die Bedeutung dessen, was die Gelehrten sagen. Kalamullahi qadimun nawa hadithun ahad. Allahs Wort ist an sich im Allgemeinen zeitlos und Allahs einzelne Wörter kommen immer neu. Und zur Aqida der Ahl-Sunnah, sagt der Sheikh, gehört, dass Allahs Worte kein Ende haben, niemals enden. Und zu ihrer Aqida gehört, dass der Koran von Allah ausging, minhu bada, und das heißt, dass Allah mit dem Koran gesprochen hat. Und zu ihm kehrt er zurück. Das heißt, dass der Koran Allah zugesprochen wird. Und so, sagt der Sheikh, sagen wir, mit Herzen, die erfüllt sind von diesem Glauben und von dieser Überzeugung, dass Allah mit dem Koran gesprochen hat und dass der Koran zu Allah zurückkehren wird oder dass der Koran zu Allah zurückkehrt. Wasfan, das heißt, dass man den Koran Allah zuschreibt, und Hukman, wie wir gesagt haben, dass der Koran am Ende der Zeit erhoben wird und zu Allah zurückkehrt. Na.
وتقدم معنا أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أي أنه قائل بكفر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراد ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا يعني أنه يكفر بعينه مباشرة، بل لا بد من النظر في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ولذا نقول إن الحكم على الأعيان وظيفة العلماء، إن الحكم على الأعيان وظيفة العلماء، فهذا هو الأصل الأول الكبير الذي يتميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدع بأنواعه.
Er sagt, und wir haben gesagt, dass der Koran nicht, und wir haben gesagt, dass wer sagt, der Koran sei erschaffen, dass das ein Kafir ist, ein Ungläubiger, mit der Bedeutung, dass er ein Wort des Kufr sagt. Denn, sagt der Sheikh, wer diese Meinung hat, der erklärt Allahs Worte zur Lüge und die Worte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zur Lüge und der weist das zurück, worin die Salaf sich einig waren. Er sagt, aber damit man eine einzelne Person, den Einzelnen, der das sagt, zum Kafir erklärt, sagt der Sheikh, müssen die Shurut vorhanden sein, die Bedingungen vorhanden sein und dürfen keine Mawani da sein, keine Hindernisse dafür. Und deshalb, sagt der Sheikh, ist Al-Hukm al-A'yan, über die einzelnen Leute zu urteilen, das ist Wazifat al-Ulama, das ist die Aufgabe der Gelehrten.
وتقدم معنا أن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا قد أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة على مر الأزمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيوخنا اليوم، أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والقول منه ما هو لا ما لا بد منه للإيمان، فلا ينعقد الإيمان إلا به، وهو النطق بالشهادتين، ومنه ما هو من الإيمان كالذكر والدعاء وقراءة القرآن، والعمل هو عمل القلوب وعمل الجوارح، فكلها من الإيمان بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاعتقاد هو التصديق الجازم، ورأس ذلك أركان الإيمان الستة. هذا ما أجمع عليه سلف الأمة وعلماء أهل السنة والجماعة على مر الأزمان. والعمل عمل الجوارح، أؤكد أن أهل السنة والجماعة جميعا يرون أنه من الإيمان، وأن الذين لا يرون العمل من الإيمان أصلا هم المرجئة، هم المرجئة. وإني لأحذر طلاب العلم في كل بقاع الدنيا من تسلل الإرجاء إلى كلامهم وهم لا يعلمون، كقول بعضهم إن لا نكفر أحدا بعينه مهما فعل، ولكن نقول فعل كفرا، قال كفرا، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يرون أن من فعل الكفر أو قال الكفر واجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع يكفر بعينه، ولكنهم لا يعتدون في التكفير، ولا يجرؤ إنسان ليس من أهل التكفير على التكفير. فالقول إن لا نكفر أحدا مهما فعل هذا من الإرجاء، وكذلك كقول بعضهم إن عمل الجوارح ليس من الإيمان، لا يدخل في الإيمان أصلا، فإن هذا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما هو من الإرجاء، والإرجاء خطير يا إخوة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض ولا يدخلون الجنة، أعوذ بالله، صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض، أي يذادون عن الحوض، ولا يدخلون الجنة، وهذا وعيد. من هم؟ قال المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية. وهذا الحديث قد قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة، بعد أن كان ضعفه رجع رحمه الله وصححه وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذن أمر الإرجاء يا أخوة ليس سهلا، يجب أن نحذر منه حذرا شديدا. نعم.
Dann sagt der Sheikh, und wir haben gesagt, dass der Iman, dass der Glaube, Aussage, Handlung und Absicht ist. Und darin sind sich die Gelehrten der Ahlus Sunnah wal Jama'a einig, zu allen Zeiten, angefangen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zu den Gelehrten unserer Zeit, sind sie sich einig, dass der Iman Aussage, Handlung und I'tiqad ist und Verinnerlichung im Herzen. Er sagt, einiges von den Aussagen oder er sagt, etwas von den Aussagen ist zwingend notwendig, damit der Glaube überhaupt vorhanden ist. Und zwar Shahadatain, die zwei Glaubensbekenntnisse. Und anderes gehört allgemein zum Iman, wie Al-Dhikr, Allahs zu gedenken, und Al-Dua, das Bittgebet. Und genauso gehören die Taten der Körperteile zum Iman. Mit dem Ijma', sagt der Sheikh, der Übereinstimmung aller Gelehrten. Und der Iman, sagt er, ist At-Tasdiq al-Jazim, die von Zweifeln freie Überzeugung. Und an erster Stelle dabei stehen die sechs Säulen des Glaubens. Er sagt, und ich bekräftige nochmal, dass alle Gelehrten des Sunna der Meinung sind, dass die Taten der Körperteile zum Iman gehören. Und wer sagt, die Taten der Körperteile würden nicht zum Iman gehören, das sind die Murji'a. Der Sheikh sagt, und ich warne die Tullab al-Ilm. Ich warne die nach Wissen strebenden, überall, wo immer sie sein mögen, vor dem Irja. Denn manche von ihnen machen Aussagen des Irja, ohne es zu merken. Etwa, dass manche sagen, wir erklären niemandem zum Ungläubigen. Wir erklären keine einzelnen Personen zum Ungläubigen. Wir sagen nur, die Aussage ist Kufr und die Handlung ist Kufr. Und der Sheikh sagt, das ist eine Aussage des Irja. Er sagt, die Leute des Sunna erklären denjenigen zum Kafir, bei denen die Bedingungen dafür vorhanden sind und die Hindernisse dafür nicht vorhanden sind. Aber, er sagt, im Gegensatz zu den Leuten des Takfir, sind sie nicht schnell bei der Sache, wenn es darum geht, und sie sind vorsichtig bei diesem Thema und erklären nur den zum Kafir, der dies auch verdient hat. Oder, sagt der Sheikh, die Aussage von einigen, die sagen, die Taten der Körperteile würden nicht zum Iman gehören. Er sagt, wer so etwas sagt, der gehört überhaupt nicht zu den Leuten der Sunna. Er sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, zwei Arten oder zwei Gruppen meiner Umma werden nicht zu mir, zum Hawd kommen, zum Brunnen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zur Quelle des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tage der Auferstehung, und sie werden nicht ins Paradies eintreten. Die Murji'a und die Qadariya. Und der Sheikh sagt, Sheikh Nasser al-Albani hat diesen Hadith gestärkt in seinem Buch Silsila Sahiha, nachdem er ihn vorher als schwach eingestuft hatte. Er hat dann seine Meinung geändert und gesagt, dass dieser Hadith stark sei.
وتقدم معنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا هو الأصل الثاني من الأصول الكبار التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدع. وتقدم معنا أن المؤمن في إيمانه لا بد أن يكون على السنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة لأهل السنة في أقوالهم وتفصيل عقيدتهم ومخالفة لأقوال أهل البدع. هذا الأصل الثالث، أن المؤمن في إيمانه يجب أن يكون على السنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة لأهل السنة في ماذا؟ في تفاصيل عقيدتهم وفي كلامهم ومخالفة لكلام أهل البدع. نعم.
Er sagt, und wir haben gesagt, dass der Iman, dass der Glaube zunimmt und abnimmt. Zunimmt durch die Formen des Gehorsams und abnimmt durch die Sünden. Er sagt, und das ist das zweite Fundament, in dem sich die Leute des Sunnah von den Leuten der Bida, die Neueinführung in der Religion, unterscheiden. Und wir haben gesagt, dass der Gläubige in seinem Iman des Sunnah folgen muss. Und das bedeutet einmal, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen und ebenso den Gelehrten des Sunnah zu folgen und sich von den Leuten der Bidah zu unterscheiden. Das heißt, der Lehre der Gelehrten des Sunnah zu folgen in ihren Details in Bezug auf die Angelegenheiten des Iman und sich von den Leuten der Bidah darin zu unterscheiden.
وتقدم معنا أن من السنة أن تقدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه في الفضيلة والخلافة وأن تقدم عثمان رضي الله عنه بعد عمر في الخلافة بالإجماع وفي الفضيلة عند أكثر السلف وهو الصواب ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. فعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه احفظوها لأن بعض الناس الآن أصبحوا يخلطون، سلامة الصدر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد فضلهم وأن الله قد رضي عنهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنهم والإمساك عما وقع من آحادهم، فلا يذكرون بسوء حتى ما وقع من زنا من سرقة، هذا يمسك عنه، والإمساك عما شجر بينهم، فلا يذكرون إلا بخير، وأنهم رضوان الله عليهم يتفاضلون، هم لهم فضيلة يشتركون فيها وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتفاضلون، وهذا التفاضل يستلزم كمالا ولا يستلزم نقصا. هذه قضية مهمة يا إخوة، هذا التفاضل يستلزم كمالا للفاضل ولا يستلزم نقصا للمفضول، مثل تفاضل آيات القرآن، القرآن يتفاضل ولكن هذا يستلزم فضل الفاضل الأفضل ولا يستلزم نقصا. يعني أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، هل يستلزم هذا نقصا في بقية السور؟ لا. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، هل يستلزم هذا نقصا في بقية الآيات؟ لا. ومثل تفاضل الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الأنبياء يتفاضلون، فأفضلهم أولو العزم الخمسة وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا نقصا في بقية الأنبياء؟ لا، ولكن يعني كمالا في المفضلين. هذه قضية يجب أن نفهمها. وأفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
Und wir haben gesagt, dass es zur Sunna gehört, Abu Bakr und Umar den Vorzug zu geben, dass sie die Besten sind. In ihrem Vorzug und in Bezug auf ihr Kalifat. Und danach Uthman. In Bezug auf sein Kalifat nach Übereinstimmung aller Gelehrten und nach der Meinung der Mehrheit auch in Bezug auf seine Vorzüglichkeit, dass er darin besser ist als Ali. Und das sagt der Sheikh, ist die korrekte Meinung. Und danach Ali. Und hier ist eine Sache, sagt der Sheikh, die ihr behalten müsst, die ihr verstehen müsst. Und zwar, dass die Herzen rein sein sollen für alle Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass man an ihren Vorzug glaubt und daran, dass Allah mit ihnen zufrieden ist und daran, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er starb, mit ihnen zufrieden war und dass man es unterlässt, über schlechte Dinge zu tun, die einzelne von ihnen getan haben. Wie dass einige von ihnen Unzucht begangen haben, dass einige von ihnen gestohlen haben, dass man dann zu diesen Dingen schweigt und darüber nicht redet. Und dass man ebenso nicht redet über die Dinge, die zwischen den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschehen sind. Also da sagt der Sheikh, dass man sie nur mit Gutem erwähnt. Er sagt, und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam yatafadalun. Er sagt, einige von ihnen sind besser als andere. Sie alle haben einen Vorzug gemeinsam, und zwar, dass sie alle die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Aber einige von ihnen sind besser als andere. Aber, sagt der Sheikh, da ist eine Sache, die man verstehen muss. Und zwar, dass einige von ihnen besser sind als andere, sagt der Sheikh, yastalzimu kamalan. Das hat als Konsequenz Vollkommenheit, dass die einen vollkommener sind als die anderen, aber nicht naqsan. Das heißt, dass die einen besser sind, das heißt, sie sind vollkommener, aber das heißt nicht, dass die anderen von ihnen unvollkommener sind. Der Sheikh sagt, das ist etwas, was man verstehen muss. Er sagt, wie beim Koran, er sagt, die beste Sura ist Surat al-Fatiha. Aber heißt das, dass die anderen Sura des Koran unvollkommen sind? Der Sheikh sagt, nein. Er sagt, und die beste Ayah, der beste Vers im Koran ist Ayat al-Kursi. Aber heißt das, dass die anderen Verse unvollkommener sind? Er sagt, nein. Auch wenn Ayat al-Kursi vollkommener ist. Er sagt, und genauso die Propheten, einige von den Anbiya, von den Propheten sind besser als andere. Wie etwa Allah gesagt hat, das sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir von anderen bevorzugt. Und der Prophet und der Sheikh hat gesagt, etwa Ulul Azm, die fünf Propheten mit besonderer Entschlossenheit, die sind besser als andere. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist besser als sie. Aber das heißt nicht, dass die anderen Propheten unvollkommen wären. Und so, sagt der Sheikh, ist das auch mit den Sahaba. Er sagt, und die Besten des Sahaba sind die Al-Khulafa al-Rashidun, sind die vier Kalifen. Na.
ثم نواصل ما ذكره الإمام سفيان رحمه الله ونعلق عليه فيتفضل ابن يوسف يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار، إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش.
نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل السنة والجماعة يقطعون أن الموحد الذي مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة ابتداء أو انتهاء، وهذا أصل عام. الموحد الذي مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء ولا يدخل النار أصلا، وإما أن يدخل النار بسبب ذنوبه ثم يخرج من النار فيدخل الجنة. لكن أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد بعينه من أهل القبلة من الأمة بجنة أو نار، لا يقطعون لأحد بأن الله سيرحمه ويدخله الجنة وإن كان ظاهره حسنا، لو ما عرفوا عليه إلا الصلاح ومات لا يقطعون له ويجزمون أن الله سيرحمه ويدخله الجنة، كما لا يقطعون لأحد بأن الله سيعذبه ويدخله النار ولو كان عاصيا. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم، ولا يدرى ما ختم للإنسان به، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولأن الذنوب قد تكون خفية، قد تكون خفية فيستحق بها الإنسان النار، قد يظهر الإنسان أمام الناس الصلاح لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، ولأن العبد قد يسر طاعة بينه وبين الله يرضى بها الله عنه، قد يكون الإنسان عنده معاصي لكنه يسر طاعة بينه وبين ربه فيرضى الله عز وجل عنه، فلا يقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، لكن يرجى للمحسن، فالمحسن يرجى له الجنة ويخاف على المسيء، فالمسيء يخاف عليه العذاب. وإذا أثنى المؤمنون على مسلم عند وفاته فإنه يعظم الرجاء. يعني نحن أهل السنة والجماعة إذا رأينا مسلما صالحا رجونا له رحمة الله، لكن لا نقطع له بجنة. فإذا مات فأثنى عليه الناس عظم رجاؤنا له، وإذا رأينا شخصا يظهر عليه عدم الصلاح مع إسلامه خفنا عليه العذاب. فإذا مات فأثنى عليه الناس بسوء أو ذكروه بسوء اشتد خوفنا عليه، وذلك لما جاء أنه مر بجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وفي رواية قال وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها بشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وفي رواية قال وجبت وجبت وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. يعني وأنتم في الدنيا يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. هنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك، يعني ما نقطع، يوشك يقترب أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار في الدنيا وأنتم في الدنيا. كيف؟ قال بالثناء الحسن، فإذا مات المسلم فأثنى عليه المؤمنون ثناء حسنا عظم الرجاء بأنه من أهل الجنة. وبالثناء السيء، فإذا مات المسلم وذكر بسوء فإنه يعظم الخوف عليه أنه يكون من أهل النار. إذن ألخص هذه القضية لأنها مهمة، لا نقطع لمسلم مات بجنة ولا بنار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وإذا مات فعظم ثناء الناس عليه عظم رجاؤنا له، وإذا مات فأثنى الناس عليه بشر وذكروه بشر عظم خوفنا عليه. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة.
السلام عليكم. قلت من الحديث الثاني رواه ابن ماجه،
نعم، حسنه الألباني.
Dann sagt Al-Imam Sufyan al-Thawri, möge Allah sein Erbarmen, im weiteren Verlauf seiner Aqida, er sagt: O Shu'aib ibn Harb, dir nützt nicht, was du hier aufschreibst, bis du es nicht unterlässt, für jemanden zu bezeugen, dass er im Paradies oder im Höllenfeuer sein wird, außer für die 10, für die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies bezeugt hat. Und sie alle gehören zu den Quraysh. Der Sheikh sagte, das ist eins der Fundamente von den Fundamenten der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dass sie klar und sicher sagen, dass jeder, der mit dem Tawhid stirbt, ins Paradies kommen wird. Früher oder später. Entweder kommt er zu Beginn ins Paradies direkt, ohne dass er bestraft wird, oder er wird für seine Sünden bestraft und kommt dann aus dem Höllenfeuer und tritt danach ins Paradies ein. Und, sagt der Sheikh, dass sie über niemanden sicher sagen, die Leute der Sunna, dass der im Paradies oder im Höllenfeuer sein wird. Auch wenn man jemanden sieht, der äußerlich als rechtschaffen erscheint und nur Gutes zu tun scheint, so sagt man nicht sicher, dass Allah sich seiner erbarmen wird. Und man sagt auch nicht über einen Sünder, dass Allah ihn auf jeden Fall bestrafen wird. Denn, sagt der Sheikh, Al-A'mal bil-Khawatim, ausschlaggebend bei den Taten ist das Ende. Und keiner weiß, wie das Ende einer Person sein wird, außer Allah. Und außerdem kann es sein, dass diese rechtschaffene Person im Geheimen Sünden begeht, ohne dass die Menschen das sehen, dass wenn sie mit den Dingen alleingelassen wird, die Allah verboten hat, sie diese Dinge begeht. Und genauso kann es sein, dass jemand, der den Leuten als Sünder erscheint, gute Taten hat im Geheimen zwischen sich und Allah, für die, wegen denen Allah mit ihm dann zufrieden ist und durch die er Allahs Zufriedenheit erlangt. Der Sheikh sagt, aber bei den Leuten der Sunna ist es so, dass sie für den hoffen, der Gutes tut, und um den fürchten, der Schlechtes tut. Für den, der Gutes tut, hoffen, dass er ins Paradies kommt, und für den, der Schlechtes tut, darum fürchten, dass er im Höllenfeuer bestraft wird. Und, sagt der Sheikh, wenn die Mu'minun, wenn die Gläubigen über jemanden nach seinem Tod sagen und bezeugen, dass er ein guter Mensch war, dann wird die Hoffnung noch gewaltiger. Und wenn sie über jemanden nach seinem Tod sagen, dass er ein schlechter Mensch war, dann wird unsere Furcht um ihn noch gewaltiger. Er sagt, wie in dem Hadith, dass am Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Begräbniszug vorbeizog und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Er sagte so, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte die Leute gut über diese Person reden und dann sagte er, wajabat, so ist es. Und in einer Version wiederholte er das dreimal. Er sagte, so ist es, so ist es, so ist es. Und dann kam ein zweiter Begräbniszug vorbei und die Leute sprachen schlecht über diesen Toten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, so ist es. Und in der anderen Version wiederholte er dies dreimal. Und Umar fragte den Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, was ist so, o Gesandter Allahs? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über diese Person wurde gut gesprochen und so ist sie im Paradies. Und über diese Person wurde schlecht gesprochen, so ist sie im Höllenfeuer. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Antum shuhada Allah fil ard. Ihr seid Allahs Zeugen auf der Erde. Überliefert von Al-Bukhari, Muslim. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten, er sagte, es kann sein, dass ihr wisst, wer ins Paradies kommt und wer ins Höllenfeuer kommt. Und Sheikh Sulaiman hat es erklärt, hat gerade in den Dunya, also im Diesseits. Und die Sahaba fragten ihn, sagten, wie kann das sein, o Gesandter Allahs? Er sagte, dass ihr übereinander Zeugnis ablegt. Überliefert von Ibn Majah, und Sheikh Al-Albani stufte diesen Hadith als Hassan ein, als gut. Also sagte der Sheikh, ich fasse euch nochmal diese wichtige Sache zusammen. Die Leute des Sunnah sagen über niemanden, über einzelne Personen, der wird auf jeden Fall im Paradies sein, der wird auf jeden Fall im Höllenfeuer sein. Sondern sie hoffen für den, der Gutes tut, und fürchten um den, der Schlechtes tut. Und wenn die Leute nach dem Tod einer Person gut über sie reden, wird die Hoffnung größer. Und wenn sie schlecht über eine Person reden, wird die Angst um diese Person größer. Nein.
ويستثنى من هذا الأصل من نص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة وشهد لهم بالجنة فإنا نشهد لهم بالجنة بأعيانهم ومنهم العشرة المبشرون بالجنة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد في الجنة ويعني سعيد بن زيد سعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة فهؤلاء عشرة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وصححه الألباني وليست الشهادة بالجنة محصورة في العشرة بل النبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثيرين من الصحابة الذين ثبتت الروايات لهم بالشهادة 41 صحابيا 41 صحابيا منهم هؤلاء العشرة ومنهم عكاشة ابن محصن ومنهم بلال بن رباح ومنهم الحارث بن سراقة ومنهم جعفر بن أبي طالب ومنهم المرأة التي كانت تصرع فصبرت ولها الجنة فالشاهد يا إخوة ليست الشهادة بالجنة محصورة في العشرة، لكن هؤلاء العشرة ذكروا معا في حديث واحد. لكن كل من ثبت عندنا الحديث بالشهادة له بالجنة شهدنا له بالجنة بعينه وقطعنا له بالجنة بعينه. نعم.
Der Scheich sagt uns, von diesem Fundament, dass wir über niemanden oder für niemanden bezeugen, dass er im Paradies oder im Höllenfeuer ist, gibt es eine Ausnahme. Und zwar diejenigen, für die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bezeugt hat, dass sie auf jeden Fall im Paradies sein werden. Und das, sagt der Scheich, sind 10, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle in einem Hadith erwähnt hat. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Abu Bakr ist im Paradies und Umar ist im Paradies und Uthman ist im Paradies und Ali ist im Paradies und Talha ist im Paradies und Zubair ist im Paradies und Abdurrahman ibn Auf ist im Paradies und Sa'd ibn Abi Waqqas ist im Paradies und Sa'id ist im Paradies, und der Scheich sagte, das ist Sa'id ibn Zayd. Und Abu Ubaida ibn al-Jarrah ist im Paradies. Und der Scheich sagt, diesen Hadith überlieferte Al-Imam Ahmed und Tirmidhi und Al-Nasa'i in seinen Sunan al-Kubra, und Sheikh al-Albani sagte, dieser Hadith sei sahih. Also sagt man über diese, dass sie auf jeden Fall im Paradies sind. Er sagt, und außer diesen 10 gibt es noch andere, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie auf jeden Fall im Paradies sein werden. Er sagte, und authentisch überliefert ist das von über 41 des Sahaba. Über 41 von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies über sie gesagt hat. Zu ihnen gehören Ukasha ibn Mihsan und Bilal ibn Rabah und Al-Harith ibn Suraqa und Ja'far ibn Abi Talib und die Frau, die befallen war von einem Djinn. Und der Prophet sagte, wenn sie geduldig ist, dann wird sie im Paradies sein. Über all die, über die der Prophet das gesagt hat, kann man sicher sagen, dass sie im Paradies sein werden.
Na.
قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك.
نعم. هذه يا إخوة مسألة فقهية، لكن نجد أئمتنا يذكرونها في كتب العقيدة. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم يخالف فيها إلا أهل البدع، فكانت مميزة بين أهل السنة وبين أهل البدع. يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين، والخفان معروفان من جلد تلبسان على الرجلين، دون خلعهما، يعني إذا كنت لابسا للخفين تمسح عليهما. أعدل أي أثبت عندك من غسل قدميك، لأن الذي ثبت في النصوص قطعا أن الرجلين تغسلان إذا كانتا مكشوفتين، وتمسحان إذا كانتا في الخفين. فأهل السنة والجماعة على هذا، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وقد روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 صحابيا، وأجمع أهل السنة والجماعة على القول بمسح الخفين. إذن هذه المسألة وإن كانت فقهية إلا أنها فارقة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع. وبهذا تعرفون يا إخوة أن أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة والجماعة، يهتمون بما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع، وأن هذا الأصل يجب أن نحافظ عليه، حماية للسنة وحماية لأهل السنة، التعليم. التمييز بين أهل السنة وأهل البدعة.
Dann sagte Sufyan al-Thawri: O Shu'aib ibn Harb, dir nützt nicht, was du hier aufschreibst, bis du nicht der Meinung bist, dass das Streichen über die Ledersocken, ohne sie auszuziehen, besser ist, als die Füße zu waschen. Der Sheikh sagt, das ist eine Mas'ala fiqhiyya. Das ist ein Thema des Fiqh. Aber wir finden, dass unsere Imma, unsere führenden Gelehrten, diese Sache, obwohl sie zum Fiqh gehört, in den Büchern der Aqida erwähnt haben, in den Büchern der Glaubenslehre. Der Sheikh hat, und das haben sie getan, weil die einzigen, die in diesem Punkt widersprechen, Ahlul Bid'ah sind. Und so wurde dieses Thema zu einem Merkmal, dass die Leute des Sunna von den Leuten der Bid'ah unterscheidet. Der Sheikh sagt, das Streichen über die Ledersocken, der Sheikh sagt, das ist bekannt, die sind aus Leder. Er sagt, das, was Sufyan hier meint, ist, dass es authentisch überliefert ist, dass man, wenn man Ledersocken anhat, dass man darüber streicht. Im Gegensatz dazu, wenn die Füße nackt sind, unbekleidet sind, dann wäscht man die. Er sagt, und dass der Prophet sallam über die Ledersocken gestrichen hat, das ist mehr als 40 der Sahaba überliefert. Und daran, sagt der Sheikh, erkennt ihr und seht ihr, wie die führenden Gelehrten der Ahlus Sunna sich darum bemüht haben, sich von Ahl Bid'ah abzugrenzen und zu zeigen, dass sie sich von den Leuten der Bid'ah, von den Leuten der Neuanführung der Religion unterscheiden.
ولكن ننبه هنا أيها الإخوة أن هذا لا يعني أن من قال بمسح الخفين من أهل السنة فإن بعض أهل البدع قالوا بالمسح على الخفين ولكن يعني أن من لا يقول بالمسح على الخفين فهو من أهل البدع يعني لو قرأنا في كتاب وجدنا عالما يقرر المسح على الخفين هل نقول إنه من أهل السنة والجماعة مباشرة الجواب لا لأن بعض أهل البدع يقولون بالمسح على الخفين لكن لو قرأنا في كتاب فوجدنا أنه يقرر أنه لا يمسح على الخفين أبدا عرفنا أنه من أهل البدع نعم
Der Sheikh sagt, und hier gibt es eine Sache, auf die man hinweisen muss, und zwar: Wenn einer sagt, dass man über die Socken streichen kann, dann heißt das nicht, dass er auf jeden Fall zu den Leuten der Sunna gehört. Aber wenn man jemanden findet, der sagt, dass das nicht geht, dass man das nicht machen kann, dann kann man sicher sagen, der gehört zu den Leuten der Bid'ah. Der Sheikh sagt also, wenn du zum Beispiel in einem Buch liest, dass ein Gelehrter sagt, man kann über die Ledersocken streichen, kannst du dann auf jeden Fall sagen, der gehört zu den Leuten der Sunna? Der Sheikh sagt, nein. Weil es auch manche von den Ahl Bid'ah gibt, die diese Meinung vertreten. Aber wenn du in einem Buch liest, dass einer sagt, dass man das nicht machen darf, dann kannst du sicher sein, der gehört zu Ahl Bid'ah.
Nein.
قال رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها.
نعم. هذه أيضا مسألة فقهية وقد اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كما اتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتب قبل سورة التوبة ثم اختلفوا هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة أو لا؟ والصحيح أنها آية مستقلة. ما الدليل على أنها آية مستقلة؟ أن الصحابة كتبوها في المصحف، وما كان الصحابة يكتبون في المصحف إلا ما كان من القرآن، ولكنها آية مستقلة. من هنا اختلف العلماء في البسملة في الصلاة، حكم البسملة في الصلاة، فذهب بعض العلماء إلى أن البسملة لا تقرأ في الصلاة وإنما تقرأ خارج الصلاة، وهذا المشهور عند المالكية. وذهب جمهور العلماء إلى أن البسملة تقرأ في الصلاة، وهذا الصواب الراجح. طيب، إذا كانت الصلاة سرية فباتفاق القائلين بسنية قراءتها في الصلاة تكون سرية، لكن بقي إذا كانت الصلاة جهرية، في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة التراويح، في صلاة الجمعة، هل يستحب، هل السنة أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو يسر بها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فذهب الشافعية إلى أنه يسن الجهر بها، يعني عند الشافعية يسن إذا صليت المغرب وكبرت وقرأت دعاء الاستفتاح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يسن الإسرار بها، وذهب بعض الفقهاء واختاره ابن القيم إلى أنه يسن أن يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا. ترجم بعدين. طيب، والراجح أن السنة أن يسر بها ولا يجهر بها، لكن لا بأس في أن يجهر بها الإمام أحيانا لمصلحة، كأن يعلم الناس أنها تقرأ أو لتأليف قلوب الناس، يعني لو أنك ذهبت تصلي بناس وهم من الشافعية فلا بأس أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من أجل أن تؤلف قلوبهم، كما كان عمر رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس هذا الدعاء، مع أن السنة في دعاء الاستفتاح الإسرار. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. طبعا كانوا يفتتحون الصلاة إذن الذي يسمع، لأن أنس يحكي، إذن في الصلاة الجهرية. وفي رواية عند مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لأحمد فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فدلتنا هذه الروايات يا إخوة أنهم كانوا لا يجهرون ولكن كانوا يقرؤونها سرا، كانوا يقرؤونها سرا.
Dann sagte Sufyan al-Thawri: O Shu'aib ibn Harb, dir nützt nichts, was du hier aufschreibst. Bist du nicht der Meinung bist, dass Bismillah ar-Rahman ar-Rahim im Gebet leise zu lesen besser ist, als es laut zu lesen? Der Sheikh sagt, das ist auch eine Sache des Fiqh, die hier erwähnt wird. Der Sheikh sagt, die Gelehrten sind sich einig, dass Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ein Teil von Surat al-Naml ist. Und zwar in dem Vers, innahu min Sulaiman wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Er ist von Sulaiman, also der Brief, und er beginnt mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und sie sind sich einig, dass Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nicht vor Surat al-Tawba geschrieben wird. Aber dann, sagt der Sheikh, sind sie sich uneinig darin gewesen, ob Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ein Vers von jeder Sura ist. Der Sheikh sagt, und die korrekte Meinung ist, dass es eine Ayah mustaqilla ist, ein unabhängiger, alleinstehender Vers, der zum Koran gehört, aber nicht zu der jeweiligen Sura. Und der Beweis dafür, sagt der Sheikh, ist, dass die Sahaba Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in den Masahif geschrieben haben, in den Koran-Exemplaren, und sie hätten niemals etwas geschrieben, was nicht zum Koran gehört. Und der Sheikh sagt, abhängig von dieser Sache, ob Bismillah ar-Rahman ar-Rahim zum Koran gehört oder nicht, waren die Gelehrten verschiedener Meinung darin, wie man es im Gebet liest. Er sagte, die Malikiya
أحسن عليكم المالكية قالوا أنها لا تقرأ أصلا
تكون خارج الصلاة
نعم
أحسن عليك دي مالكية sagten, dass بسم الله الرحمن الرحيم im Gebet überhaupt nicht gelesen wird, sondern außerhalb des Gebetes. Aber die Mehrheit der Gelehrten sagte, man liest es. Aber diese Mehrheit hat dann verschiedene Meinungen darin, wie das beim leisen und beim lauten Gebet ist. So sagten sie also, dass man es im leisen Gebet leise liest, darin sind sie sich einig. Aber der Sheikh sagt, was ist mit den lauten Gebeten? Was ist mit dem Fajr, mit dem Maghrib, mit dem Isha, mit dem Tarawih, mit dem Jumu'ah, mit dem Freitagsgebet? Diese Gebete, die laut gelesen werden, liest man darin Bismillah ar-Rahman ar-Rahim auch laut oder liest man das leise? Und die Naam. Und die Schafi'iyya sagten, man liest es nicht laut, sondern man liest es nicht leise, sondern laut. Und die meisten der Fuqaha sagten, man liest Bismillah ar-Rahman ar-Rahim leise, im Gegensatz zu den Schafi'iyya. Und Ibn Qayyim sagte, dass man es manchmal laut lesen solle und manchmal leise. Und der Sheikh sagt, wenn ein Imam laut liest, damit er den Menschen beibringt, dass man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim lesen soll, dann kann er das machen. Oder wenn er laut liest, weil die Leute hinter ihm Schafi'iyya sind und er will keine Unruhe verursachen, dann kann er das machen. Er sagt, so wie Umar ibn Khattab al-Istiftah, das Bittgebet zur Eröffnung des Gebetes, laut las, obwohl es die Sunna ist, dass man es leise liest. Und zwar las er es laut, damit er es den Leuten beibringt. Er sagt, und Anas sagte, der Prophet sallam und Abu Bakr und Umar pflegten das Gebet zu beginnen mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt, man hörte von ihnen kein Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und in einer Version bei Muslim sagte Anas, ich betete hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. und hinter Abu Bakr und Umar. Und ich hörte sie nicht, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lesen. Und bei einer Version von Imam Ahmad sagte er, ich hörte sie nicht, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, laut lesen. Naam, Sheikh.
إذا علمنا هذا فهل هذه المسألة من الأصول وهل ذكر سفيان رحمه الله لها هنا صواب والجواب أن هذه المسألة ليست من الأصول وذكر سفيان رحمه الله لها ليس صوابا أعني هنا لماذا لأنها ليست من المسائل التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع بل وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن السنة الإصرار بها إلا إذا جهر بها الإمام أحيانا ليعلم الناس فهذا حسن وكان يقول لا ينبغي النزاع فيها لا ينبغي النزاع فيها ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفا يعني ليست من مسائل الأصول التي يختلف فيها و كان الشيخ الألباني رحمه الله وهو من أحسن من تكلم عن هذه المسألة في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما قرر أن السنة الإسرار قال ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن يجهروا أحيانا ببعض الكلمات اليسيرة يعني يقول الألباني مع أنه يقول السنة الإسرار يقول يشرع للإمام أحيانا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لماذا؟ ليعلم الناس حتى يقرؤوها ويجوز للمأموم أنه أحيانا إذا لم يشوش على الناس يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الرحمن الرحيم أحيانا قال ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة هذا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله يسوغ أحيانا للإنسان أن يترك ما يراه الأفضل من أجل تأليف القلوب ومن أجل جمع الكلمة إذن يا إخوة ليست المسألة من مسائل الأصول ولا من المسائل التي فيها سنة وبدعة أهل سنة وأهل بدعة ولذلك فذكر سفيان رحمه الله لها هنا ليس صوابا فإنها ليست من مسائل الأصول نعم
Dann sagte der Scheich, möge Allah ihn bewahren. Und dass Sufyan al-Thawri dieses Thema hier unter den Fundamenten, unter den Usul erwähnt hat. Der Scheich sagt, ist das richtig oder falsch? Er sagt, das ist falsch, dass er das erwähnt hat, weil das keines von den Fundamenten ist, in denen sich die Leute des Sunna von den Leuten der Bidda unterscheiden. Sondern unter den Gelehrten des Sunna selbst gibt es Meinungsverschiedenheiten darin. Er sagte, und unser Sheikh, Sheikh Ibn Baz, möge Allah sich seine erbarmen, war der Meinung, dass man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim leise liest. Aber er sagte, man könne manchmal laut lesen, um es den Menschen beizubringen. Und Sheikh Ibn Baz sagte, La yanbaghin niza' fiha. Er sagte, wegen dieser Sache sollte man sich nicht streiten. Das ist keine Sache, die so groß ist, dass man sich deswegen streiten müsse. Er sagte, und Sheikh Al-Albani, der zu denen gehört, die am besten über dieses Thema gesprochen haben. Und zwar in Aslu Sifat al-Salah, im Original von Sifat Salat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Er sagte darin, es ist Sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, leise zu lesen. Er sagte, aber obwohl das die korrekte Meinung ist, kann man es manchmal laut lesen, wenn es einen schwerwiegenderen Vorteil darin gibt. Einen Vorteil, der größer ist als der Nachteil. Er sagt etwa, damit man das denjenigen beibringt, die hinter einem beten. Er sagt, und diejenigen, die hinter dem Imam beten, die Mu'min, die können auch manchmal einige Worte davon laut aussprechen, von Bismillahirrahmanirrahim, und einige leise. Und Sheikh Al-Albani sagte weiter, man kann manchmal das sein lassen, das unterlassen, was besser ist, um die Herzen zu vereinen und um das Wort der Menschen zu einen, damit sie sich nicht spalten. Der Sheikh sagte also, diese Sache gehört nicht zu den Usul, zu den Fundamenten, und sie hat auch nichts damit zu tun, ob einer zu den Leuten der Sunnah und der Bid'ah gehört, und das, so viel eine Thawli sie hier erwähnt hat, ist nicht richtig.
Nein.
قال رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل.
نعم، هذا أصل من الأصول الكبار التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع، وهو ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فلا يجري شيء في الكون إلا بقدر الله وإرادته سبحانه وتعالى. والقدر يا إخوة له أربع مراتب، من عرفها اطمأن قلبه واندفعت عنه الشبهات. إذا عرفت مراتب القدر ترتاح. المرتبة الأولى العلم، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يتجدد له علم ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى. عالم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم ما الخلق عاملون، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والرزق والآجال والأحوال بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. إذن الله عالم في الأزل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى.
Dann sagte Sufyan al-Thawri, möge Allah seinen Erbarmen, im weiteren Verlauf dieser Aqida, er sagte, O Shu'aib ibn Harb, dir nützt nicht, was du hier schreibst, bis du nicht an Al-Qadr glaubst, an die Vorherbestimmung des Guten und des Schlechten, des Süßen und des Sauren. All dies ist von Allah, mächtig und gewaltig ist er. Der Sheikh sagte, das gehört ebenfalls zu den Fundamenten. Und es gehört zu den Arkanul Iman, zu den sechs Säulen des Glaubens. Und zwar der Glaube an die Vorherbestimmung des Guten und des Schlechten, all dem von Allah. Der Schicht sagte, nichts im Universum geschieht, außer mit Allahs Willen. Er sagt, und der Glaube an Al-Qadr, der Glaube an die Vorherbestimmung, hat vier Maratib, hat vier Stufen. Er sagt, wenn du diese Stufen verstanden hast, dann kannst du alle Scheinargumente und Zweifel zu diesem Thema zurückweisen und dann kannst du beruhigt sein. Er sagte, die erste Stufe ist Al-Ilm, ist das Wissen. Allah weiß alles. Und er erhält nicht zu irgendeinem Zeitpunkt neues Wissen, das er vorher nicht gehabt hätte. Und er vergisst auch nichts. Er weiß alles, was war. Und alles, was ist. Und alles, was sein wird. Und er weiß, wie eine Sache sein würde, die es nicht gibt, wenn sie existieren würde. Und er weiß Bescheid über die Taten der Diener und über ihre Versorgung und ihren Lebensunterhalt, über alles. All dies wusste er in Al-Azal, das heißt ohne Anfang, das heißt, dass Allah dies Wissen schon immer vollständig gehabt hat.
Al-Martabatu Thaniya Al-Kitaba. فالله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذه الكتابة العامة ثم إذا خلق الجنين وقبل نفخ الروح فيه يرسل الله إليه ملكا ويأمره بأن يكتب رزقه وأجله وعمله وأن يكتب شقيا أو سعيدا وهذه كتابة خاصة كانت في اللوح المحفوظ ثم تكتب والجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح فهذه كتابة قدرية خاصة نعم
Der Schreiber, die zweite Stufe ist Al-Kitaba, das Schreiben. Er sagt, Allah erschuf den Stift und befahl ihm, alles zu schreiben, was passieren wird. Und zwar in Al-Lawh al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel. Und der Sheikh erwähnte dazu eine Aya, einen Koranvers, in dem Allah gesagt hat, أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Weißt du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und der Erde ist? إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب Dies ist wahrlich in einem Buch. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير Das fällt Allah wahrlich leicht. Und der Sheikh sagte, das ist eine Kitaba Amma, das ist ein allgemeines Schreiben, das in den Lawh al-Mahfuz alles steht, was geschehen wird. Und der Sheikh sagte, es gibt danach noch eine Kitaba Khassa, ein spezielles Schreiben für jeden Menschen. Und zwar sagt der Sheikh, wenn der Fetus im Leib seiner Mutter ist, dann schickt Allah einen Engel, der ihm die Seele einhaucht und er schreibt über ihn nieder seine Versorgung und wann er sterben wird und seine Taten und ob er glückselig oder unglückselig sein wird.
والمرتبة الثالثة المشيئة فلله عز وجل مشيئة نافذة وقدرة شاملة فما في الكون حركة أو سكون إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وما أراد سبحانه من عباده شرعا إلا الخير كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالله أراد كونا كل ما وقع، وأما ما أراده من عباده شرعا فهو الخير كما سيأتي إن شاء الله. إذن المرتبة الثالثة مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، هذه المشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. لا لا، معنى ما فصلت، مشيئة الله عز وجل.
طيب شيخ، دي دغيت شطوفة اسأل المشيئة الله فيلن الله فيلن der sich in allem durchsetzt und seine Macht die alles umfasst. Im Universum kann sich nichts bewegen oder stillstehen, außer mit Allahs Willen. Das, was unser Herr will, geschieht. Und was er nicht will, das geschieht auch nicht. In seinem Universum passiert nur das, was er will. Und er will schar'an das Gute für die Menschen, also in dem, was er ihnen befohlen hat in der Religion, und kaunen, und das wird der Sheikh erklären, was damit gemeint ist, das Gute und das Schlechte. Naam, Sheikh.
Wal martabatu rabi'a al khalqu. Fallahu azza wa jalla khaliqu kulli shay. Fallahu khaliqu al-ibadi وخالق أفعالهم، والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. يعني يا إخوة، الله عز وجل خلق يدي وخلق لساني وخلق حركة يدي وخلق حركة لساني، وأنا فاعل للحركة، إن شئت حركتها وإن شئت رفعتها وإن شئت وضعتها. أنا متكلم، إن شئت تكلمت وإن شئت سكت، فعلت هذا بنفسي. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وهذا سيأتي أيضا بعد قليل في مسألة مشيئة الله ومشيئة العبد. إذن هذه هي المراتب الأربعة. نعم.
sagt die vierte Stufe ist das Erschaffen oder die Schöpfung, dass Allah alles erschaffen hat. Er hat die Diener erschaffen und er hat auch ihre Taten, ihre Handlungen erschaffen. Aber die Diener selber begehen ihre Handlungen selbst und wirklich. Und der Sheikh hat dafür ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, ich habe eine Hand und ich habe eine Zunge. Ich kann meine Hand heben und ich kann sie hinlegen und ich kann mit meiner Zunge reden und ich kann schweigen. Das sind Sachen, die ich selber tue. Allah hat die Taten erschaffen, aber der Diener selber tut die Taten, vollzieht sie. Und der Sheikh sagt, das sind die vier Stufen von Al-Qadr. Das sind die vier Stufen der Vorherbestimmung.
إذن يا إخوة، المكتوب في اللوح المحفوظ هو المعلوم، والواقع هو المكتوب. يعني المكتوب في اللوح المحفوظ هو الذي علمه الله عز وجل، والواقع هو المكتوب. ربنا علم الأشياء قبل وقوعها، ونحن نعلم الشيء بعد وقوعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم أني سآتي إلى هذه الدولة، وأني سأجلس معكم في هذا الوقت، بل في هذه الثانية، وأني سأقول هذه الكلمة الآن. علم ذلك في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ ووقع كما كتب. لكن نحن البشر ما نعرف القدر حتى يقع، ولذلك سيأتينا أنه ليس لنا أن نحتج بالقدر. لماذا؟ لأن علمنا بالقدر بعد وقوع الأمر، أما قبل الأمر ما ندري، ما ندري هل سيقع كذا أو لا يقع. أنا إلى أن ركبت الطائرة وأنا ما أدري هل أذهب إلى ألمانيا أو لا، لكن الأمر عند ربنا معلوم. إذن هذا يريح يا إخوة، المكتوب في اللوح المحفوظ هو المعلوم، والمعلوم المكتوب هو الواقع، هو الواقع. وعلمنا به إنما يكون بعد الوقوع، بعد الوقوع. ولذلك نحن مطالبون بالعمل، فإذا وقع الأمر علمنا أننا لا نستطيع رده، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
Dann sagte Sheikh Suleiman, also, was in Lauh al-Mahfud geschrieben steht, das ist das, was Allah weiß. Und das, was passiert, ist das, was geschrieben steht. Also, sagt der Sheikh, weiß unser Herr, was geschieht, bevor es geschieht. Und die Menschen wissen es erst, nachdem es geschehen ist. Und der Sheikh hat ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, so wusste Allah, dass ich in dieses Land kommen werde. Und er wusste, dass ich jetzt in diesem Moment, in der Sekunde genau dieses Wort sagen würde. Er sagt, aber ich wusste das nicht, bevor ich nicht das Flugzeug bestiegen hatte, wusste ich nicht, dass ich wirklich hier sein würde. Er sagt, und darum kann man Al-Qadr nicht als Argument benutzen, dass man sagt, ich musste das tun, weil Allah hat das für mich vorher bestimmt. Weil ein Mensch das erst weiß, nachdem es geschehen ist. Und deswegen kann das nicht, sagt der Sheikh, wie wir noch erklären werden, als Argument dienen. Aber, sagt der Sheikh, dieses Wissen, das geschieht, was Allah will, was Allah festgeschrieben hat, das verschafft einem Menschen Ruhe. Und es zeigt uns, dass von uns gefordert ist, dass wir handeln, dass wir das Gute tun. Und das wenn vorher bestimmt ist, dass mit uns eine Sache geschehen soll, dass wir dagegen nichts tun können.
وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذان الحديثان أصلان عظيمان في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن يؤمن بالقدر حتى يعلم أن ما أصابه، أن ما ليس ما سيصيبه، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا أصل الإيمان بالقدر. ولذلك الإنسان يفعل الأسباب، فإذا وقع الأمر علم أنه لن يكون إلا هذا مهما فعل، وإذا لم يصبه ما يريد علم أنه لو اجتمعت الأمة كلها على أن تعطيه هذا ما استطاعت. وهذا هو الإيمان بالقدر. قبل أن نقف للاستراحة أذكر لكم، وسنعود للقدرية، أن الذين خالفوا في هذا الباب جناحان متقابلان: القدرية والجبرية. القدرية قالوا إنه لا قدر، لا قدر، وأن الأمر أنف، سيأتي بيان هذا، وأن الله لم يعلم بما نفعل حتى فعلنا، والعياذ بالله، نعوذ بالله. والجبرية يقولون الإنسان مجبور ولا اختيار له، مثل ما يقولون الآن مسير، ما له خيار، مثل القطار على السكة الحديد. وكلا القولين من أبطل الباطل، وفيه سوء ظن بالله، لأن القدرية يزعمون والعياذ بالله أن الله لم يعلم بأفعال العباد حتى وقعت، أعوذ بالله. والجبرية يزعمون أن الله ظالم، أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا هذه المقولة، لأنهم يرون أن الله أجبر العبد ومع ذلك يأمره وينهى ويعذبه ويثيبه، كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يقولون كأن يعني الله عز وجل كأنه قيد العبد ورماه في الماء وقال له إياك أن تبتل بالماء، إذا ابتليت بالماء سأعاقبك. وهذا لا شك أنه ظلم لا يمكن أن يكون من الله عز وجل. ومن لطيف الأمر أن العلماء قالوا إن القدرية والجبرية لا يحتاجون إلى أن تذكر لهم الأدلة، لأن قولهم باطل بالواقع، هم سيفرون منه. فإذا جاءك القدري وقال لك لا قدر، والأمر يعني أنف، الإنسان يفعل يعني أو يخلق فعله، فإنك تقول له: هل الإنسان قادر على أن يفعل كل شيء؟ قل له: طر الآن، طر الآن، ألست قادرا على فعلك؟ قادرا على أن تخلق فعلك وليس الأمر بالقدر؟ طيب طر الآن. فهو إما أن يطير ويلقي بنفسه ويموت ونرتاح، وإما أن لا يستطيع، فنقول له إذن الأمر بقدر الله. والذي يأتيك ويقول الإنسان مجبور ومسير فاصفعه على وجهه، وإذا قال لك آلمتني لما تضربني؟ قل أنا مجبور. وقل له إذا رأيت سيارة مسرعة وأنت في طريقها هل تقف؟ وتقول الأمر قدر. إن أراد الله أن أموت سأموت، وإن لم يرد الله أن أموت سأحيا، أو أنك مباشرة ستقفز عن طريق السيارة، وذلك ضعه في الطريق، ضعه في طريق السيارة، ستجد أنه مباشرة سيقفز من أمام السيارة. ولذلك يا إخوة، يعني هذا الانحراف الذي وقع لهؤلاء إنما هو من تسويل إبليس، وإلا فالمشاهدة قبل الأدلة تدل على بطلان هذا الأمر. والصواب الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة كما سنبينه إن شاء الله في بداية الدرس بعد أن نرجع من الاستراحة إن شاء الله عز وجل. لا يؤمن عبد حتى يؤمن
الهدوء جزاكم الله خيرا
وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
أحسن. المرجو الهدوء جزاكم الله خيرا حتى ينتهي مترجمون جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
Dann sagte der Sheikh: Möge Allah ihn bewahren. Das ist ein gewaltiges Fundament. Dieser Glaube an die Vorherbestimmung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Keiner glaubt. Oder kein Diener ist ein Gläubiger, bis er nicht an vier Dinge glaubt. Daran, dass es keinen Anbetungswert gibt außer Allah. Und dass ich der Gesandte Allahs bin, den Allah mit der Wahrheit gesandt hat. Und dass er an den Tod glaubt. Und an die Wiederauferstehung nach dem Tod. Und an Al-Qadar, an die Vorherbestimmung des Guten und des Schlechten. Überliefert von Al-Imam Ahmad und Tirmidhi, und Sheikh Al-Albani sagte, dieser Hadith sei sahih. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Keiner glaubt nicht, oder ein Diener glaubt nicht, bis er nicht an die Vorherbestimmung glaubt. Und daran, dass das, was ihm zugestoßen ist, ihn nicht verfehlen sollte. Und dass das, was ihn verfehlt hat, ihm nicht zustoßen sollte. Der Sheikh sagte, das ist das Fundament von Al-Qadr. Das ist das Fundament der Vorherbestimmung. Der Sheikh sagte, ja, natürlich, man soll Wege beschreiten, man soll die Mittel in Anspruch nehmen, um etwas zu erreichen. Aber man soll wissen, dass etwas nur geschehen kann, wenn Allah es für einen vorher bestimmt hat. Er sagt, sogar wenn die ganze Umma sich zusammentun würde, könnte sie nicht dagegen handeln, gegen die Vorherbestimmung. Und der Sheikh sagt, wir müssen hier erwähnen, dass in Bezug auf Al-Qadr es zwei Gruppierungen gibt, zwei Flügel, die entgegengesetzte Positionen eingenommen haben. Einmal die Qadariya, die gesagt haben, es gibt keine Qadr, es gibt keine Vorherbestimmung von Allah, sondern alles, was geschieht, geschieht einfach so. Und Allah weiß nicht, dass eine Sache geschieht, erst wenn sie geschieht, sagen sie. Und die anderen sind die Jabriya, die sagen, die Menschen sind gezwungen zu ihren Taten, zu dem, was sie tun. Oder, sagt der Sheikh, wie man auch heute sagt, sie sind gelenkt. Der Sheikh sagt, wie ein Zug. Er sagt, und diese beiden Meinungen gehören zu den falschesten Meinungen überhaupt, mit Abtal al-Batil. Und sie beinhalten, dass man schlecht über Allah denkt. Denn die Qadariyya sagen, Allah weiß nicht, dass eine Sache geschieht, erst wenn sie geschieht. Und die Jabriya sagen, Allah befiehlt den Menschen und verbietet ihnen und er bestraft sie und belohnt sie, obwohl sie gezwungen sind zu ihren Taten. Und das, sagt der Sheikh, das hieße, dass Allah den Menschen Unrecht tut. Er befiehlt ihnen etwas und verbietet etwas und dann zwingt er sie zu den Taten und bestraft sie noch dafür. Der Sheikh, das ist ohne Zweifel, das ist eine Art von Unrecht. Und der Sheikh erwähnte die Worte eines Dichters, der gesagt hat, du wärst gefesselt und ins Wasser geworfen und dann wird dir gesagt, wehe dir, dass du nass wärst. Das ist genauso. Und deswegen, sagt der Sheikh, haben die Ulama gesagt, man braucht, ja, Ikhwan, narjokum. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, diese Sache bedarf eigentlich keinen Beweis. Man braucht keinen Beweis, um diese Leute zu widerlegen. Man muss ihnen nur ihre eigenen Lehren vor Augen führen. Der Sheikh sagt etwa bei den Qadariyya, die sagen, es gibt keine Vorherbestimmung. Und alles geschieht einfach so. Und sie sagen, Allah erschafft nicht die Taten der Diener. Die Diener, die Menschen, erschaffen ihre Taten selbst. Der Sheikh sagt, so einem, dem kannst du sagen, gut, du kannst deine Taten selber erschaffen, flieg. Ich will, dass du jetzt fliegst. Der Sheikh sagt, entweder wird diese Person versuchen zu fliegen und stirbt und dann haben wir Ruhe vor ihr, oder sie wird sich außerstande sehen, das zu tun und dann einsehen müssen, dass sie nichts tun kann, was Allah nicht gewollt hat. Er sagt, und genauso die Jabriya, die sagen, man wird zu seinen Taten gezwungen. Der Sheikh sagt, so einem, da kannst du hingehen, gib ihm eine Ohrfeige. Und wenn er dir sagt, warum hast du mich geschlagen, das tut weh, dann sag ihm, ja, ich wurde dazu gezwungen. Oder sag ihm, stell dich auf den Weg und warte auf ein schnellfahrendes Auto, weil deiner Meinung nach sagst du ja, das ist Vorherbestimmung, ich bin gezwungen. Wenn Allah will, dass ich von dem Auto getroffen werde, werde ich getroffen. Und der Sheikh sagt, du wirst sehen, ob er da stehen bleibt oder ob er versuchen wird, zur Seite zu springen, um sich zu retten. Und so sagt der Sheikh, ist es in Wahrheit so, dass diese beiden Lehren sind eine Einflüsterung von Iblis. Sonst würden die nicht an so etwas glauben.
لعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة بحول الله وقوته.
Hier machen wir Schluss und machen dann nach dem Nachmittagsgebet weiter, so Allah will.
بارك الله فيكم جميعا. جزاكم الله خيرا.